Ja, also mit handwerklichen Fähigkeiten, da kann ich euch keine Hoffnung machen. Wenn ich kommen würde, dann würde eher alles kaputt gehen. Also ja, deshalb möchte ich heute über eine andere Hoffnung predigen. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das machen soll, aber ja, es ist ein Thema, das nicht so beliebt ist. Vielleicht könnt ihr mal die erste Folie einblenden, genau, man sieht es nicht so gut. Also das Thema heißt Hoffnung über den Tod hinaus, das heißt, es geht auch um den Tod. Also wenn ihr vorher gesungen habt, du bist mein Ursprung und mein Ziel, also wenn man das ernst nimmt, das Ziel führt ja eigentlich über den Tod und so weiter, kommen wir dann zum Ziel. Oder über das Sterben gesagt, besser gesagt. Also ich wage es mal, das Thema anzusprechen. Wer dem aus dem Weg gegangen will, hat jetzt noch die Möglichkeit rauszugehen. Also nicht nur, weil ich schon 66 Jahre alt bin und so langsam oder denke, dass es am Ende zugeht, sondern auch, weil ja das Thema uns täglich begegnet durch Todesfälle, durch Naturkatastrophen, durch Unfälle. Ja, Kriege, Todesanzeige finden wir fast jeden Tag in der Zeitung. Aber auch dieses Thema ist ja auch präsent in unserer Gemeinde. Wir haben Geschwister, die Angehörige verloren haben. Wir haben Schwerkranke in unserer Gemeinde. Die Zahl der Senioren steigt zusätzlich und natürlich dadurch auch das Sterberisiko. Nächstes Jahr werden schon einige 70. In der Bibel heißt es ja, unser Leben währet 70 oder 80 Jahre, wenn es hochkommt. Also alles, was über 80 ist, ist mehr oder weniger Nachspielzeit, wie beim Fußballspiel. Also irgendwann ist es einfach vorbei. Die Wahrheit ist unangenehm. Wir sterben alle eines Tages, früher oder später. Oder nach dem Krankenpflegermotto, das mir Heinz beigebracht hat, ob du wüst lebst oder redlich, am Ende ist das Leben tödlich. Also irgendwann ist einfach zu Ende. Wer geht schon gern von uns auf Beerdigungen freiwillig? Wer hat schon sein Testament verfasst? Wer hat schon geregelt, wo und wie er beerdigt werden soll, was er auf seiner Beerdigung sagen will? Ich habe mir mal überlegt, welchen Prediger, aber das ist gefährlich, ich weiß ja gar nicht, ob der noch lebt, wenn ich sterbe. Also da muss man natürlich immer mehrere zur Auswahl stellen. Wer hat seinen Lebenslauf schon verfasst? Wir scheuen die Konfrontation mit dem Tod, aber sie kann durchaus auch wertvoll sein. Mose betet in Psalm 90, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise oder klug werden. Sogar Steve Jobs, wer kennt den Gründer von Apple, einer der intelligentesten Köpfe dieses Jahrhunderts, er konnte dem Tod sogar etwas Positives abgewinnen. In seiner berühmten Rede vor Studenten der Stanford University bezeichnete er den Tod als Lehrmeister für das Leben, als Life Change Agent, hat er damals gesagt. Und er appellierte an seine jungen Zuhörer, die gerade den Abschluss gemacht haben und jetzt voller Tatendrang waren, Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Eure Zeit ist beschränkt, deshalb vergeudet sie nicht damit, das Leben eines anderen zu führen. Dazu muss man wissen, dass bei ihm ein Jahr vorher Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert wurde und er nicht mehr lange zu leben hatte. Also 6 Jahre nach dieser Rede starb er. Ja, die Lebenszeit ist begrenzt und deshalb lasst uns den Tag genießen. Das hören wir oft, das sage ich ja auch manchmal selber. Und das stimmt ja auch zum Teil. Doch was geschieht, wenn dann die Zeit wirklich abgelaufen ist? Was kommt danach? Gibt es eine Hoffnung, die über den Tod hinaus reicht? Und darum soll es heute gehen, Hoffnung über den Tod hinaus. Und da habe ich 2 Fragen. Erstens, wo finde ich diese Hoffnung? Und zweitens, was darf ich denn hoffen? Die erste und die wichtigste Frage ist natürlich, wie finde ich oder wo finde ich Hoffnung? Bei den Philosophen, wenn wir uns mit der Philosophie beschäftigen, werden wir feststellen, die Philosophie hat keine Antwort auf Fragen nach dem Tod. bei den Religionen. Sie bieten zwar Lösungen an, aber keine Gewissheit, dass das auch tatsächlich so ist. Die trostloseste Variante ist eigentlich der Atheismus, weil der davon ausgeht, dass es keinen Gott gibt und der Mensch ausgelöscht wird, also völlig ausgelöscht wird und da ist gar nichts mehr hinterher. Das heißt, wer heute in Armut und Elend lebt und auch gar keine Option hat, da rauszukommen, der hat eben Pech gehabt. Und das ist furchtbar, wenn man keine weitere Hoffnung dann hat. Hoffnung über den Tod hinaus kann ich mir nicht kaufen. Es gibt keine Altersvorsorgeangebot, nicht mal von der Sparkasse, der besten Bank, die es gibt. Das war jetzt noch im Arbeitsmodus. Es gibt kein Altersvorsorgeangebot, wo die Hoffnung inklusive ist. Du kannst sie dir auch nicht erarbeiten oder durch Fleiß verdienen. Das geht einfach nicht. Warum? Weil diese Hoffnung an eine Person gebunden ist. Die Botschaft der Bibel sagt uns nämlich was ganz anderes. Du kannst die Hoffnung nicht erarbeiten, sondern sie kann dir nur geschenkt werden, weil sie an eine Person gebunden ist. Wer hat denn heute schon den Wochenspruch gelesen aus den Losungen? Also der wird ja immer sonntags so für die kommende Woche gezeigt oder vorgestellt. Und der Wochenspruch für diese Woche lautet, 2. Timotheus 1, Vers 10, Christus Jesus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Das ist die Antwort. Unsere Hoffnung liegt in einer Person, in Jesus Christus. Hoffnung über den Tod hinaus finden wir bei ihm. Warum? Weil er der Einzige ist, der den Tod die Macht genommen hat, so wie es hier heißt, und das Leben hervorgebracht hat. Und zwar unaufhörliches Leben, ohne zeitliches Limit. Es endet nicht mit dem Tod. Und das sind die Eckpfeiler des Evangeliums von Paulus, sagt er. Das ist mein Evangelium, dass es ewiges Leben gibt, das über den Tod hinausreicht durch Jesus. Jetzt ist aber die Frage, und jetzt müsst ihr ein bisschen mitdenken, es wird jetzt ein bisschen, einfach Gehirn einschalten, falls es noch nicht passiert ist. Ich fordere euch einfach mal ein bisschen heraus, mal nachzudenken, oder tiefer nachzudenken. Auf welche Weise hat Jesus denn den Tod besiegt? Das finden wir im Hebräerbrief, vor allem in zwei Versen, und die möchte ich euch mal nach der neuen Genfer Übersetzung vorstellen. Und zwar Hebräer 2, Vers 14 bis 15, da steht, weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er, also Jesus, ein Mensch von Fleisch und Blut geworden, so konnte er durch den, das heißt seinen Tod, den zunichte machen, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Also, der Tod ist nicht so ein Freund oder irgend sowas, wie es manchmal verniedlicht wird, sondern der Tod ist eine Macht, die den Menschen beherrscht. Der Mensch kann sich nicht selber daraus befreien und deshalb ist sein Leben geprägt von der Angst vor dem Tod. Da kann sich keiner rausnehmen. Ich habe, auch wenn das manche meinen, ich habe diese Woche mal ein Interview gehört und da sagte einer doch tatsächlich, ich habe keine Angst vor dem Tod, weil ich eine Nahtoderfahrung hatte. Und das war sehr schön. Also habe ich die Angst vor dem Tod verloren. Leute, das ist eine Täuschung. Nahtoderfahrung ist noch kein Tod. Der Tod ist keine subjektive Empfindung, denn andere haben wieder was anderes erlebt, empfunden, sondern eine objektive Macht. Wir können uns selber aus dieser Macht nicht befreien. Die Befreiung musste deshalb von außen kommen. Und deshalb ist Jesus Mensch geworden, aus Fleisch und Blut, um uns von dieser Macht des Todes zu befreien. Er hat durch seinen Tod am Kreuz den Teufel besiegt, so heißt es hier, und damit die Macht über den Tod dem Teufel entrissen. Stellt sich die Frage, warum woher kommt eigentlich der Tod? Warum müssen wir eigentlich sterben? Warum muss der Mensch sterben? Könnte doch auch anders gehen. Der Mensch wurde erschaffen, um zu leben. Das ursprüngliche Ziel war, dass der Mensch gar nicht stirbt. Erst durch diesen Sündenfall, den wir in 1. Mose 1 bis 3 lesen können, da kam die Sünde in die Welt und damit auch der Tod, so sagt es Paulus, Römer 5, Vers 12. Durch die Sünde kam überhaupt der Tod in die Welt. Denn Sünde führt immer zum Tod, also zum körperlichen Tod und zum geistlichen Tod. Vielleicht zunächst erst zum geistlichen Tod. Was bedeutet das? Der körperliche und geistliche Tod, also beides, ist eine Folge des Sündenfalls. Und dazu gehört auch der Verfall unseres Körpers. Dazu gehört auch, dass wir Krankheit erleben können. Und das gilt für alle Menschen, auch für Christen. Das gilt auch für Christen, weil unser Leib noch unerlöst ist, wie Paulus sagt, Römer 8, 23. Wir warten auf die Erlösung unseres Leibes. Der ist noch nicht neu. Wir sind neue Menschen geworden. Und es ist verheißen, dass der Leib auch verändert wird. Aber im Moment ist dieser Leib noch unerlöst. Wer an Jesus glaubt, wird oder ist auch ein neuer Mensch, 2. Korinther 5, aber zunächst eben nur geistlich, nicht körperlich, das kommt dann später. Der Körper des Christen ist den gleichen Gesetzen unterworfen wie der von Nichtchristen. Da sind wir nicht ausgenommen. Ich habe vor einigen Jahren mal ein Buch gelesen von Derek Prince, also wer den kennt, hat schon sehr viele steile Thesen, und darin gab es ein Kapitel mit der Überschrift Glaube hebt den Sündenfall auf. Wäre jetzt interessant, darüber zu sprechen, stimmt das oder nicht? Im Zusammenhang ging es da um körperliche Heilung. Wenn das stimmen würde, ich glaube nämlich, dass es nicht stimmt, wenn ja, dann wäre nicht nur die Krankheit aufgehoben, sondern auch der Tod. Denn der Tod kam ja durch die Sünde überhaupt in dieser Welt. Also wenn der Glaube wirklich den Sündenfall, also diese nicht einzelne Sünden, sondern den Sündenfall, der geschehen ist, wenn der den aufheben würde, dann würden wir auch nicht mehr sterben. Dann würden Christen nicht mehr sterben. Das wäre natürlich eine tolle Sache. Wir hätten Zulauf ohne Ende. Es gäbe eine Erweckung. Uns würden sie die Bude einrennen, aber nicht, weil sie sich für Jesus interessieren, sondern weil keiner sterben will. Ist eigentlich, und das stimmt einfach nicht. Das ist eine Irrlehre. Das funktioniert so nicht. Vielleicht müssen wir einfach intensiver glauben, dann würden wir nicht sterben. Ich warte nur noch, bis das noch einer behauptet. Also, ja, der Tod, wir sind den gleichen Gesetzen unterworfen. Und da liegt auch eine hoffnungsvoller Gedanke drin. Nicht unser Glaube, sondern Jesus ist unsere Hoffnung. Unser Glaube kann schwanken, aber die Hoffnung bleibt fest. Unser Glaube ist Höhen und Tiefen unterworfen. Also ich kann nur von mir ausgehen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber wenn meine Hoffnung abhängig wäre, ob Jesus seine Verheißungen erfüllt, ob ich eine Hoffnung habe, wenn das von meinem Glauben abhängig ist, ja, dann gute Nacht. Die Verheißung Gottes, der Bund Gottes, der steht, egal wie ich mich fühle. Die Hoffnung, die ist gewiss. Und das ist doch was Schönes. Es kann Phasen geben, wo wir völlig hoffnungslos sind. Aber Jesus hält uns fest und er trägt uns durch, wie auch in diesem Lied zum Ausdruck kam, du bist meine Hoffnung und mein Ziel. Er trägt uns durch bis zu seiner Wiederkunft. Jesus hat uns befreit von Teufel, Tod und Todesangst, könnte man sagen. Oder Luther würde sagen, von Hölle, Tod und Teufel. Die Hölle, die wurde damals benutzt von der Kirche, um den Menschen Angst zu machen. Und so sprechen wir auch von einer Höllenangst. Hölle, Tod und Teufel, Teufel, Tod und Todesangst. Der Tod hat keine Macht mehr. Das ist das Schöne. Unser Körper muss zwar sterben, er muss noch ins Grab, aber nur vorübergehend. Nur vorübergehend, bis der neue Körper zur Verfügung steht, könnte man sagen. Da kommen wir dann noch drauf. In einem seiner letzten Songs singt Johnny Cash, There ain't no grave can hold my body down. When I hear the trumpet sound, I'm gonna rise up out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Es gibt kein Grab, das meinen Körper festhalten kann. Ich werde aus der Grube auferstehen, sobald ich den Klang der Trompete höre. Es gibt kein Grab, das meinen Körper festhalten kann. Das Grab kann uns nicht festhalten. Es ist keine Endstation, sondern Durchgangsstation. Weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen, das sagt Paulus. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Hölle, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Da verhöhnt Paulus fast diesen Tod, weil er sagt, der Sieg ist uns gegeben durch Jesus Christus. 1. Korinther 15. Also wenn du Hoffnung suchst, ich weiß nicht, ich kenne viele unter euch, aber nicht alle. Ich weiß, ich kann in keinen Menschen hineinsehen. Aber wenn du Hoffnung suchst, die über den Tod hinausreicht, dann suche bei Jesus. Er ist der Einzige, der den Tod besiegt hat. Und er hat alles getan, um uns zu erlösen. Du kannst nichts für den Sündenfall. Wir können nichts dafür, dass Adam und Eva versagt haben. Da können wir wirklich nichts dafür für den Sündenfall. Aber wir können durchaus was dafür, ob wir dieses Erlösungsangebot annehmen. Ob das, was Jesus getan hat, ob wir das annehmen. Dafür können wir was. Das ist unsere Verantwortung. Das ist unsere Entscheidung. Dass der Tod in die Welt gekommen ist, da können wir nichts dafür. Aber wir können was dafür, ob wir Jesus als unseren Erlöser, das Geschenk der Erlösung annehmen. Jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Was darf ich eigentlich hoffen? Wenn ich jetzt jeden fragen würde, ja, Hoffnung, mein Ziel, aber was stellst du dir eigentlich darin vor? Was können wir hoffen? Hoffnung ist natürlich ein Grundthema der ganzen Bibel und ich möchte nur so drei Aspekte mal nennen, die mir wichtig sind und lese dazu einen längeren Text. Das müsst ihr jetzt auch aushalten. 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. In zwei Teilen, weil es sonst zu klein würde. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Wir wollen euch aber, liebe Brüder und Schwestern, sind einbezogen, über die Entschlafenen nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht betrübt zu sein braucht wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn so gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm zusammenführen. Denn das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn, wir, die wir leben, die wir bis zur Ankunft des Herrn übrig bleiben, werden vor den Entschlafenen nichts voraus haben. Denn der Herr selbst wird, sobald sein Weckruf ergeht, sobald die Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Darauf werden wir, die wir noch leben und übrig geblieben sind, zusammen mit ihnen auf Wolken dem Herrn entgegen in die Luft entrückt werden. Und alsdann werden wir alle Zeit mit dem Herrn vereinigt sein. So tröstet euch also untereinander mit diesen Worten. Keine Angst, ich habe jetzt nicht vor, diesen ganzen Text irgendwie auszulegen. Es ist ja so ein Lieblingstext von vielen Endzeitspezialisten. Also da ist 1. Thessalonicher 4 immer dabei, also dieser Text. Und zwar wegen der Entrückung, die hier angesprochen ist. Und das ist so ein Hauptthema von vielen solchen Spezialisten. Hauptsächlich geht es aber um den Zeitpunkt, also wann, man kann es ja nicht erwarten, wann ist der Zeitpunkt, wann kommt Jesus wieder, wann werden wir entrückt. Aber wenn wir den Text genau lesen, dann lesen wir gar keine Zeitangabe, sondern es heißt nur, dass ein Signal ertönt, eine Posaune, die Stimme eines Erzengels und so weiter. Das heißt, auch diese banalen Vorstellungen manchmal von der Entrückung, da fährt einer mit dem Zug und plötzlich ist er weg und der Zug, der rast irgendwo aus der Weiche raus und oder das Flugzeug, der Kapitän wird entrückt und das Flugzeug stürzt ab und so weiter. Das ist alles Blödsinn. Also, sorry, aber es heißt hier ganz klar, die Entrückung wird angekündigt. Also wenn die Entrückung ist, dann weiß ich das vorher. Das ist so wie ein Aufbruchssignal. Ich werde kurz vor benachrichtigt, jetzt ist es soweit. Natürlich egal, wo ich bin. Und egal in welchem Zustand ich gerade bin in meinem Glaubensleben, es gibt ein Signal. Das ist das Einzige, was hier steht. Und dann sollte man auch wissen, weil viele denken, ja, die Entrückung, die geschieht, bevor alle Gerichte der Offenbarung kommen. Also alles, was mir nicht so gefällt, das kommt alles vorher. Dabei ist es gar nicht so eindeutig. Und der Begriff Entrückung heißt eigentlich Wegreisen aus großer Gefahr. Und nicht also so, wenn ich gerade meinen Cocktail schlürfe und dann, ah ja, jetzt ist es soweit oder so, sondern es ist eher die Verfolgungssituation, die hier im Kontext gemeint ist. Ja, genug davon, nur damit das mal gesagt ist. Also Paulus geht es eigentlich um was ganz anderes. Er ermutigt nämlich die traurigen Thessalonicher mit dem, auf was sie hoffen dürfen. Und das betrifft auch uns, nicht nur die Thessalonicher. Was darf ich hoffen? Aus diesem Text drei Aussagen. Erstens, es ist eine Hoffnung auf ein Wiedersehen. Denn hier, Paulus beantwortet hier eine Frage der Thessalonicher. Er hatte die Gemeinde nämlich gelehrt, dass Jesus wiederkommen wird. Kapitel 1 können wir das nachlesen. Und sie rechneten damit, dass diese Wiederkunft noch zu ihren Lebzeiten stattfinden würde. Und dann fragen sie sich natürlich, ja, was geschieht jetzt mit den Gläubigen, die schon verstorben sind? Was geschieht, sind die auch dabei? Werden wir sie wiedersehen? Auch eine persönliche Frage, werde ich meine Liebsten wiedersehen? Und darauf antwortet Paulus, und deshalb hat er diesen Text geschrieben. Jesus kommt wieder. Er sagt hier, Jesus kommt wieder und hol alle ab, die Lebenden und die Toten und die Verstorbenen, und zwar zur gleichen Zeit und gemeinsam, also zusammen mit ihnen, heißt es hier. Die Lebenden und die Verstorbenen werden gleichzeitig entrückt und Jesus begegnen. Also nicht es kommt zu einer Vereinigung von den Verstorbenen und den Lebenden. Und das heißt, die sind nicht getrennt durch den Tod, sondern die werden wieder zusammen vereinigt. Was daraus deutlich wird, zum einen, es ist eine persönliche Begegnung. Das heißt, unsere Individualität bleibt auch im Tod erhalten. Wir sind nicht wie ein Tropfen, der nach dem Tod in den Ozean zurückkehrt oder dass wir Teil einer Allseele werden, wie manche Religionen behaupten. Nein, Jesus holt uns alle persönlich ab. Wir sind persönliche Individuen, keine Masse oder irgendwas. Er holt das zweite, Lebende und Verstorbene werden miteinander vereint. Sie sehen sich wieder. Das heißt, Beziehungen werden wiederhergestellt und zwar sogar noch intensiver als vorher, denn die Liebe wird ja vollkommen sein. Es gibt ja nichts mehr, was Liebe zerstört. Also wenn du einen lieben Menschen verloren hast, dann der an Jesus geglaubt hat, dann sei gewiss, die Trennung ist nur zeitlich befristet. Spätestens bei der Wiederkunft Jesu werdet ihr euch wiedersehen. Und das ist ein wunderbarer Trost. Deshalb sagt der Paulus, so tröstet euch nun mit diesen Worten. Ja, jetzt, wenn ihr jetzt mitgedacht habt, dann könnt man doch denken, ja, wenn ein Christ stirbt, dann ist er doch bereits bei Jesus. Wieso soll der jetzt wieder auferstehen? Wie soll der jetzt wieder aus dem Grab kommen? Er hat es doch schon. Wieso? Versteht ihr, was ich meine? Okay, ist ein bisschen viel. Ich mute euch ein bisschen viel zu, ist mir schon klar. Aber es sind existenzielle Fragen. Und das bringt uns zum nächsten Aspekt der Hoffnung, nämlich die Hoffnung auf einen neuen Leib, einen neuen Körper. Die Verstorbenen werden ja hier als Entschlafene bezeichnet. Was heißt das? Schlafen die alle den Schlaf der Gerechten? Oder? Damit ist der Leib gemeint. Der Leib schläft. Die Seele schläft nämlich nicht. Die Seele, die ist bei vollem Bewusstsein und sie genießt bereits die ungestörte Gemeinschaft mit Jesus. In Philipper 1, Vers 23 sagt Paulus, ich habe Lust abzuscheiden, nicht um irgendwo zu enden, sondern um bei Christus zu sein. Das ist für ihn eins, abzuscheiden, das heißt das Sterben, um bei Christus zu sein. Das gehört untrennbar zusammen. Also wer an Jesus glaubt und stirbt, der ist sofort bei Jesus. Aber der Leib, sein Leib, der ist ja im Grab, der Leib des Gläubigen, der befindet sich bis zur Wiederkunft Jesu in einem Zwischenzustand. Wenn Jesus dann wiederkommt, dann werden die Leiber, die Körper der Gläubigen auferstehen und mit den noch lebenden Gläubigen vereinigt werden. Das haben wir ja gelesen. Hier fällt noch ein Zwischenschritt in 1. Thessalonicher 4. Und deshalb müssen wir da 1. Korinther 15 noch dazu lesen. 1. Korinther 15, 51 bis 52. Da heißt es, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und die Toten und die Lebendigen, werden verwandelt werden. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, bekommen alle Gläubigen einen neuen Leib, einen Auferstehungsleib. Das ist der gleiche Leib, den Jesus hatte nach seiner Auferstehung. Das ist keine andere Leiblichkeit. Die noch Lebenden, eigentlich wünschen, müssen wir sich ja wünschen, wir leben noch bis zur Wiederkunft Jesu, weil die sterben nämlich gar nicht, die werden sofort verwandelt, ohne Sterbensprozess. Deren Körper wird sofort verwandelt und sie gehen Jesus entgegen. Das ist natürlich die beste Option. Und diese Verwandlung geschieht in einem Augenblick, könnt ihr übersetzen, in einem Augenzwinkern, so wie wenn wir blinzeln, so schnell wird diese Verwandlung, also nicht, wir müssen nicht noch mal ein paar Jahre warten, bis Jesus unseren Körper so weit umgebaut hat, sondern in einem Augenblick wird das geschehen. Und das ist der vollkommene Leib. Die Erlösung ist dann vollkommen und die Neuschöpfung abgeschlossen, wenn Jesus wiederkommt. Welche Qualität hat dieser Auferstehungsleib? Es ist ein vollkommener Leib, also ohne Krankheit, ohne Schmerzen. Er unterliegt keinem Alterungsprozess, keinem Verfall, keiner Demenz oder irgendwas anderes. Ein Körper, nach dem wir uns immer gesehnt haben. Und von dieser Sehnsucht lebt heute eine ganze Industrie, so diese Anti-Aging-Bewegung. Aber es funktioniert letztlich alles nichts. Der Körper verfällt einfach, hat ein Ablaufdatum, aber dieser neue Körper, das ist das Wunderbare, das ist das Tolle. Und es ist auch wieder eine persönliche Sache. Wir schweben also nicht wie irgendwie Gespenster irgendwo im All herum, sondern wenn wir bei Jesus sind, dann gehen wir, dann essen wir. Es ist vom Tisch die Rede im Reich Gottes. Dann reden wir, Offenbarung 5, oder wir singen sogar, Offenbarung 15, das Lied des Mose. Der neue Leib hat also Stimmbänder. Da bin ich mal wahnsinnig gespannt, weil es ist kein Geheimnis, dass ich nicht singen kann. Aber vielleicht, ich weiß nicht, was Jesus da fertig bringt, vielleicht kann ich mal so singen wie Christina oder wir singen dort ein Duett. Das wäre, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder ich kann singen wie Johnny Cash, dann singt Johnny Cash, der Heinz und ich und nur ein paar andere singen dann. Ja, genau. Also nicht gerade von Gefängnis und Tod, sondern er hat ja tolle Lieder, auch neue Lieder. Ja, also es ist keine Fantasie. Es ist klar, auf Offenbarung wird deutlich, es wird gesungen. In welcher Sprache kann ich jetzt sagen? Also ob Schwäbisch oder ich weiß es nicht. Vielleicht Hebräisch, keine Ahnung. Ist ja nicht so wichtig. Ist gut, dass die Bibel nicht alle Einzelheiten berichtet, sonst würden wir vor lauter Einzelheiten das Wesentliche vergessen. Ist das nicht eine wunderbare Hoffnung? Das ermutigt vor allem, wenn die Kräfte nachlassen, wenn einen Schmerzen plagen oder wenn die Schönheit vergeht. Also meine Frau kriegt immer schon die Krise, wenn ich immer mich beklage, dass meine Haarpracht nicht mehr so ist wie früher und so. Also die Schönheit, die vergeht einfach, aber der neue Leib, der ist perfekt. Und diese Hoffnung, sie nimmt auch meines Erachtens etwas Druck von diesem Thema Heilung. Es ist verständlich, jeder, der krank ist, will geheilt werden und betet darum und ist auch richtig so. Aber Leute, eines Tages müssen wir trotzdem sterben. Die Heilung ist keine endgültige Sache. Ich kann heute geheilt werden und nächstes Jahr wieder krank werden. Und heute kann mich Jesus heilen und nächstes Jahr macht das eben nicht. Es ist nicht, wir können keine Heilung einfordern. Der Glaube ist keine Vollkaskoversicherung für ein gesundes Leben, sondern es geht darum, dass wir Jesus vertrauen und wie David mal gesagt hat, er mache mit mir, wie er es will. Aber diese Hoffnung gibt es. Wir bekommen einen perfekten Körper und alles Leibliche, was uns jetzt plagt, das hat ein Ende. Aber es kommt noch besser. Das Wichtigste und Höchste ist der dritte Aspekt, nämlich die Hoffnung, bei Jesus zu sein, die Hoffnung auf Jesus. Da nur dieser eine Vers, Vers 17, wenn Jesus uns zu sich holt, dann nicht zu einem Kaffeekränzchen im Himmel und so, schön war's und dann tschüss, sondern dann heißt es hier, dann werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. Das heißt, für immer. Diese Begegnung ist für immer. Wir werden immer dort sein und ohne Unterbrechung und ungestört. Wir haben zwar heute schon Gemeinschaft mit Jesus und das dürfen wir erleben, ganz intensiv auch. Er lebt in uns und wir sind in ihm, sagt Paulus. Aber diese Gemeinschaft wird erst vollkommen, wenn wir dann tatsächlich bei ihm sind. Und wenn wir diesen Auferstehungsleib haben, dann werden wir nämlich seine Größe und seine Herrlichkeit mit den neuen Augen des Auferstehungsleibs erst recht sehen können. Davon schreibt Johannes, 1. Johannes 3,2, doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, also wenn er wiederkommt, werden wir ihm gleich sein, denn dann werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Und das ist das Wunderbare. Also wenn uns diese Hoffnung, bei Jesus zu sein, erfüllt, dann spürt man das auch nach außen. Hoffnungsmenschen, die werden nach außen auch erkannt. Wäre jetzt die interessante Frage, kennst du solche Leute, die Hoffnung ausstrahlen? Ich kenne eine Frau schon lange, die diese Hoffnung auf besondere Weise ausstrahlt. Das ist unsere Tante Frieda. So, es ist einfach die Tante Frieda. Sie ist 91 Jahre alt und seit ein paar Tagen im Krankenhaus. Und sie ist schwer krank. Also vermutlich geht es zu Ende. Wir haben nicht die Freiheit, jetzt für Heilung zu beten, sondern einfach für ein gnädiges Ende. Und Elisabeth hat sie besucht vorgestern und mit ihr gebetet. Und das Erstaunliche, sie kann es kaum erwarten, heimzugehen und bei Jesus zu sein. Diese Hoffnung erfüllt ihr Herz. Also sie ist ein wandelndes Gesangbuch. Die kann so viele Lieder auswendig und Bibelverse. Also ich habe einmal vor ein paar Jahren Bibelstunde gehalten bei ihr im Wohnzimmer mit ein paar Leuten zusammen. Und das war eine ganz besondere Atmosphäre. Und sie ist erfüllt von dieser Hoffnung. Es war, Elisabeth hat gesagt, das war wie so eine Ewigkeitsperspektive auf der Intensivstation. Und so gibt es eben Menschen, die diese Hoffnung ausstrahlen. Ich wünsche mir, dass ich so ein Mensch werde. Und dass diese Sehnsucht nach Jesus mich erfüllt. Vielleicht kennt jemand Søren Kierkegaard, der bekannte dänische Philosoph und Christ, der hatte wirklich kein leichtes Leben. Und wenn man dann so sein Leben denkt, man ist, ah, warte, also schon seltsam. Aber er war so ein scharfsinniger Denker und bekanntlicherweise haben die es im Leben schwerer als andere. Also das war wirklich ein ganz... ich habe mal ein Büchlein von ihm gelesen, Die Krankheit zum Tode. Ich habe es nicht verstanden. Noch 5, 6 Seiten. Also da war er noch mehr mit der Philosophie stärker unterwegs. Aber er hat dann später mehr über das Christentum geschrieben, hat die dänische Kirche gegeißelt wegen ihrer... Heuchelei, also was sie da gemacht hat. Also hat kein Blatt vor den Mund genommen und ist schon mit 42 Jahren gestorben, 1855. Und auf seinem Grabstein, den kann man heute noch sehen in Kopenhagen, da steht ein Liedvers, da diese Hoffnung auf die Gemeinschaft mit Jesus, die ihn erfüllt hat, die das zum Ausdruck bringt. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, noch eine kurze Zeit, dann ist's gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann darf ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Das war diese Hoffnung, die ihn erfüllt hat. Ewig mit Jesus sprechen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ihn alles fragen zu können. Das wäre doch ein tolles Projekt dann. Bibel lesen mit Jesus. Also dann gibt es keine offenen Fragen mehr, dann wird alles perfekt beantwortet, es gibt die perfekte Theologie, es gibt, ja, es könnte sein und hin und her. Also heutzutage ist Theologie häufig ein Rumgeeiere über Sachen, wo man nicht so genau weiß, vieles weiß man, aber dann wird alles perfekt sein. Wenn Jesus uns belehrt, dann verstehen wir es auch, dann haben wir durch diesen neuen Körper verstehen wir es auch. Und auch eine Antwort auf alle meine offenen Lebensfragen. Es gibt viele Dinge, die ich in meinem Leben eben nicht verstehe. Aber Jesus wird auch da die Antwort sagen. Dort hat man ja Zeit. Also heute sind alle im Stress, aber dort hat man Zeit. Dann kann keiner sagen, ich bin im Stress, ich habe jetzt keine Zeit. Sondern es ist ja, ja. Und die nimmt sich Jesus für jeden persönlich. Das ist ja das Tolle. Wir sind keine Allseele, sondern wir sind eine Person, zu der Jesus spricht. Ja, Hoffnung über den Tod hinaus, ist das nicht ein Thema für alte Leute, also so 60 aufwärts oder 70, ich weiß nicht, wo man die Grenze ansetzt. Wer mitten im Leben steht, der macht sich doch keine Gedanken über das Leben nach dem Tod. Mein früherer Chef in der Sparkasse, der hat immer gesagt, ja, ich denke da jetzt nicht drüber nach. Ich lasse mich überraschen, wenn es soweit ist. Aber dann kann es zu spät sein. Also da würde ich mich nicht drauf verlassen, so auf diese Überraschung. Denn die kann auch böse enden, wenn wir eben nicht an Jesus glauben. Ist das anders? Die Hoffnung, die Jesus uns schenkt, ist keine billige Vertröstung auf das Jenseits, sondern tragfähige Lebensgrundlage für die Gegenwart. Erst wenn ich weiß, wo ich ankomme, kann ich beurteilen, was im Leben wirklich zählt. Also ist es nie früh zu genug, sich darüber Gedanken zu machen. Aber wir sitzen deshalb nicht in der Ecke und warten auf unser Ende. Nein, wir arbeiten, wir spielen Fußball, sofern unsere Knochen noch mitmachen. Wir freuen uns am Leben, aber immer in dem Bewusstsein, es ist begrenzt und das Schönste kommt noch. Und wenn wir so leben, dann hat das Leben in der Gegenwart, dann ragt diese Hoffnung über den Tod hinaus ganz tief hinein in unser jetziges Leben. Und das ist in der Bibel nicht auseinanderdividiert, das ist immer eins. Die Hoffnung später, die ewige Hoffnung und die diesseitige Hoffnung. Ja, wir lesen ja gerade als Gruppe im Alten Testament, machen demnächst weiter mit dem zweiten Königebuch. Und dort begegnen wir in den ersten zwei Kapiteln einem Mann, einem völlig ungewöhnlichen Mann, mit einem völlig ungewöhnlichen Lebensende, denn er musste nicht sterben. Wer weiß, wen ich meine? Elia, genau. Den ersten König im Schluss, oder kommt er auch schon vor? Elia. Und es gab noch eine Person im Alten Testament, die das Gleiche erlebt. Es gab nur zwei Personen im Alten Testament, die das erlebt haben, die nicht sterben mussten. Elia war eine, wer war der andere?
Henoch.
Henoch, ach, Spätze, doch. Ich habe Hoffnung. Henoch, genau, 1. Mose. Es heißt, er wandelte mit Gott und er wurde einfach nicht mehr gesehen. Hebräer 11, Vers 5, er wandelte mit Gott und deshalb nahm er ihn hinweg. Zack. So wie Elia, vielleicht anders. Elia fuhr nämlich in einem feurigen Wagen mit feurigen Pferden direkt in den Himmel. Im Sturmwind heißt es, und das kann in etwa so ausgesehen haben. Das ist ein Bild aus einer alten Kinderbibel, das mich bis heute sehr beeindruckt. Natürlich gemixt mit den Vorstellungen der damaligen Zeit. Er fährt, der da links steht, das soll der Elisa sein, denn der sieht es und bekommt dann den doppelten Geist von Elia. Aber Elia fährt gen Himmel auf einem feurigen Wagen mit feurigen Pferden. Ja, er musste nicht sterben. Vielleicht ist die Entrückung, die, wie wir Jesus begegnen, nicht ganz so spektakulär. Aber sicher ist, Jesus wird uns abholen. Und das ist die Hoffnung über den Tod hinaus. Dann werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Amen.